SWR aktuell. Mondial.
Mein Vater war der festen Überzeugung, dass es dieses Dorf, das heißt Torvin, nicht mehr gibt. Aber als ich dort war und mit den Menschen in einem Nachbardorf gesprochen habe, meinten die, ah, Torvin, das ist da und da. Ah, du bist eine Peter. Ah, Peterlöwe. Die kannten meine Familie und das war so bewegend für mich. Und dann bin ich zu diesem Dorf hingefahren und dieser Ort war so vollkommen. Der hatte so eine Wirkung auf mich, hatte das Gefühl, dass ich dort schon mal war, dass ich mich da ganz geborgen fühle. Und dann diese Erde mitzunehmen, war sehr emotional. Also ich habe sie für meinen Vater mitgenommen und ihm dann auch geschenkt.
Ich bin Sophie Rebmann und ihr hört SWR aktuell Mundial, unseren Podcast, in dem wir mit Menschen sprechen, die unsere Gesellschaft vielfältig machen. Wir sprechen mit ihnen über Unterschiede und Gemeinsamkeiten und was sie bewegt. Heute geht es hier aber nicht um das Leben und Ankommen in Deutschland, sondern um eine Reise zurück in das Herkunftsland, in das Land der Eltern und Großeltern, um Spurensuche und um Erinnerung. Und um eine Migrantengruppe, die wir bisher wenig in den Blick genommen haben hier in unserem Podcast, die Russlanddeutschen. Ira Peter ist heute bei mir zu Gast. Hallo Ira.
Guten Morgen nach Stuttgart bist du, oder?
Genau, ja.
Oh. Da kommen direkt ein bisschen Heimatgefühle hoch. Also vorhin auch, als ich mit deinem Kollegen gesprochen hatte und ein bisschen so das Süddeutsche gehört hat, dachte ich, ach, so langsam möchte ich auch wieder nach Hause, glaube ich.
Aber du bist gerade gar nicht in Deutschland eben, sondern du lebst aktuell für 5 Monate in Odessa, einer Stadt in der Ukraine am Schwarzen Meer.
Genau, richtig. Ich lebe seit Ende Mai in Odessa in der Ukraine.
Sag mal, wie beginnt da ein normaler Tag für dich?
Mit einem Wecker, den ich mir tatsächlich auch am Wochenende stelle, um möglichst viel Zeit zum Arbeiten zu haben. Also ich bin hier wahnsinnig viel unterwegs, führe viele Interviews, reise auch viel, gucke mir ganz viele Dinge an. Aber nebenher muss ich natürlich auch arbeiten. Also zum einen das, was ich erlebe, verarbeiten für den Blog, aber auch für Audiobeiträge. Und zum anderen bin ich freie Marketingberaterin und Journalistin und habe auch noch ein paar Projekte von meinen Kunden, die in Deutschland sitzen. Und das muss auch noch abgearbeitet werden. Also so beginnt der Tag, dann gibt's Kaffee, dann setze ich mich an den Schreibtisch, arbeite und dann renne ich auch direkt los zu einem Interview oder zu irgendeiner Veranstaltung, wie auch immer. Also ich habe das Gefühl, in dieser Stadt bewege ich mich auch immer rennend, weil ich immer irgendwelche Termine einhalten muss und dann geht's los.
Okay, das klingt ganz schön stressig. Du hast auch schon den Blog erwähnt. Dann sag ich mal, was du da in Odessa machst. Du bist da nämlich als Stadtschreiberin, bekommst ein Stipendium und schreibst eben Artikel über deutsche und jüdische Spuren in Odessa, aber auch in der ganzen Ukraine. Und deswegen reist du auch eben ganz viel rum und bist so auch ein bisschen auf den Spuren deiner Familie unterwegs. Darum soll es auch gleich gehen. Das ist nämlich die zweite Sache, die wichtig ist, über dich zu wissen. Du selbst hast auch einen Podcast, Steppenkinder heißt der, und darin geht es um Russlanddeutsche, weil du eben auch selber eine bist. Und deshalb wirst du uns darüber auch sicher ganz viel erzählen können. Aber vielleicht nochmal einen Sprung zurück nach Odessa. Von Odessa habe ich viel gelesen, dass es eine super schöne Stadt sein soll. Aber ich habe kein Bild davon, wie man es von Rom oder von Venedig hat. Deshalb hatte ich dich gebeten, dir zu überlegen, wie man das beschreiben kann. Und du warst so nett und hast uns ein paar Aufnahmen von deinen Lieblingsorten geschickt. Ich spiele einfach mal den ersten ein. Ira, kannst du uns beschreiben, was man da hört, aber auch, was man, wenn man den Ort sehen könnte, was man da sehen würde?
Diese Aufnahme habe ich gemacht direkt vor meiner Haustür. Ich wohne im Zentrum von Odessa und die Straße heißt Puschkinskaja Straße. Und sie ist umsäumt von ganz, ganz alten Bäumen, so hoch und breit. Und im Sommer spenden sie der ganzen Straße auch Schatten. Und das ist so ein sehr geniales Konzept in Odessa, denn die Stadt ist sehr, sehr grün. Und das ist auch wichtig, weil es hier im Sommer auch wahnsinnig heiß wird. Und man hat jetzt im Grunde auch ganz viel Geschichte gehört, denn die Puschkinskaja Straße hieß früher Italianskaja Straße, also die italienische Straße. Und dieses Kopfsteinpflaster stammt tatsächlich aus Italien. Und zwar rund um den Vesuv hat man dieses Labergestein abgebaut und nach Odessa gefahren und daraus ganz, ganz viele Straßen gebaut, die es heute immer noch gibt, die exzellent halten. Und ich habe die Aufnahme gemacht in der Nacht. Wenn ich die Aufnahme jetzt tagsüber gemacht hätte, dann wären auf jeden Fall noch Geräusche von den Bussen, die hier halten, dazugekommen. Das sind sehr alte Busse, teilweise die Marschrutkas. Das sind so kleinere Busse, wo der Busfahrer da hält, wo du das gerne hättest. Also das funktioniert sehr familiär hier. Du sagst einfach, bitte da an der Ecke. Und das Geld gibst du auch immer so nach vorne durch. Alle geben das Geld weiter zum Busfahrer, dann kriegst du das Restgeld zurück. Also das System funktioniert super.
Wow, da haben wir jetzt schon voll den Eindruck bekommen von der Stadt. Ich würde gern dich noch ein bisschen näher kennenlernen, bevor wir in die Erinnerungen einsteigen. Ich habe mir so ein paar Fragen und Sätze überlegt mit der Bitte, dass du sie ergänzt. Und der erste Satz ist, der Moment meiner Kindheit, an den ich mich immer noch am besten erinnere, ist der als?
Oh, da gibt es sicherlich einige Momente. Also ich weiß, meine erste Kindheitserinnerung, da war ich 4 und mein kleiner Bruder war 4 Monate. Und es gab im Kindergarten, ich wurde in Nordkasachstan geboren und es gab so ein Fotoshooting im Kindergarten. Und ich habe auf meine Mutter gewartet und sie kam mit meinem Bruder als allerletzte Mutter, weil sie halt noch gearbeitet hat. Also wir sind 3 Geschwister und meine Mutter hat Vollzeit gearbeitet. Wir hatten noch einen Bauernhof, das heißt, die Frau war immer sehr beschäftigt. Und sie kam mit meinem Bruder zu spät und ich weiß, ich habe gewartet und es hat mich so genervt, dass ich warten musste. Und es gibt dieses Bild von meinem kleinen Bruder und mir, wie wir da so auf einer Wiese sitzen. Ich habe so eine Art Tracht an und ich habe so Bantik hier, so riesige Schleifen auf dem Kopf und halte meinen Bruder so fest und ich gucke ganz grimmig. Und das ist tatsächlich meine erste Kindheitserinnerung. Und meine Mutter, und sie konnte mir gar nicht glauben, dass ich mich wirklich daran erinnere, dass sie zu spät war und es war so.
Und reisen mit dem Zug oder mit dem Flugzeug?
Mit dem Zug. Gerade in der Ukraine, ich liebe es, mit dem Zug zu fahren. Zum einen kannst du immer so die Leute um dich herum beobachten, ihnen ein bisschen zuhören, auch mit ihnen ein bisschen sprechen. Und das ist ein langsameres Reisen. Und ich habe das Gefühl, wenn du mit dem Flugzeug reist, dann bist du so schnell, da kommt die Seele gar nicht mit. Da kannst du die ganzen Eindrücke gar nicht verarbeiten und zack, bist du in einem anderen Ort. Und mit dem Zug hat die Seele ein bisschen mehr Zeit mitzukommen und du kannst aus dem Fenster gucken, siehst, wie die Landschaft sich verändert. Also Zugfahren, 100%.
Wenn ich mich vorstelle, sage ich...
Es kommt drauf an, wo ich mich vorstelle, ob ich mich in Odessa vorstelle oder in Deutschland. Wenn ich mich vorstelle, sage ich, hi, ich bin Ira. Ich liebe es, wenn man sich duzt und optimalerweise gleich zu Beginn. Und wenn ich mich hier vorstelle, dann sage ich, ich bin Journalistin aus Deutschland, aber ich wurde in der Sowjetrepublik Kasachstan geboren. Das schafft dann direkt so eine Verbindung, weil ich meine, wir sind hier irgendwie alle Kinder der Sowjetunion, auch hier in der Ukraine. Und dann sage ich mal noch dazu, aber meine Großeltern, die sind auch aus der Ukraine, die waren nämlich Kolonisten hier. Und dann bin ich hier sofort akzeptiert, weil dann bin ich irgendwie sofort eine von ihnen.
Auf diese Geschichte kommen wir gleich auch noch zu sprechen, wie das alles zustande kommt. Aber davor habe ich noch eine Frage. Apfel oder Banane?
Beides. Also mit Banane verbinde ich auch immer meine erste Banane. Die habe ich in Kasachstan gegessen, da war ich 8. Und diese Banane hatte eine lange Anreise hinter sich. Die kam nämlich per Auto aus Deutschland.
Irgendwelche Weil es war nämlich so, dass man in der Sowjetunion keine Bananen hatte?
Richtig, es gab keine Bananen. Und dann kam diese Banane bei uns an und ich habe mir so eine Banane gelb vorgestellt und ja, süß, schmackhaft. Und es war so ein braunes, matschiges Etwas und ich dachte, also dann hatte ich so ein kleines Trauma. Das hat dann ein paar Jahre gedauert, bis ich meine erste richtige Banane in Deutschland gegessen hatte und die fand ich dann ganz lecker. Aber generell, das ist echt eine gute Frage. Ich glaube Apfel, weil das ein bisschen erfrischender ist.
Fotos sind für mich...
Eine Welt. Das ist der Schlüssel zu anderen Welten. Ich liebe Bilder, vor allem alte Bilder. In meiner Familie gibt es leider sehr wenige alte Bilder, weil meine Familie deportiert wurde und später in einem Gebiet gelebt hat, das oft überschwemmt wurde. Das heißt, vieles ist leider verloren gegangen. Aber die wenigen Bilder, die es gibt aus meiner Familie, die um die 100 Jahre alt sind oder vielleicht sogar ein bisschen älter, das ist für mich der größte Schatz. Und vielleicht fotografiere ich auch selbst so viel, weil ich versuche, die Momente, die ich erlebe, festzuhalten für eine Nachwelt. Ich weiß es nicht. Dieses Festhalten ist für mich ein ganz wichtiges Motiv, nicht nur im Fotografieren, sondern natürlich auch im Schreiben.
Du hast auch richtig viele Fotos und Videoclips gemacht von all deinen Reisen in der Ukraine. Und du nimmst praktisch uns alle auch damit mit auf Entdeckungstouren, wenn wir deinem Instagram-Profil folgen. Am Wochenende erst muss sie im Nachbarland Moldawien in Chișinău gewesen sein und hat von dort Fotos von einem Wochenmarkt voller leuchtendem Gemüse und Obst gepostet und ihre Beobachtung, dass ein großer Teil der Menschen dort selbstverständlich zweisprachig ist. Sie sprechen Moldawisch und Russisch. Und dann gibt es auch andere Videoclips, die sie zeigen bei zum Beispiel einer Reise nach Bessarabien. In einem vollbesetzten Minibus, einer dieser Marschrutkas, die sie beschrieben hat. Und dort in Bessarabien ist sie dann auch auf eine, ganz absurd, auf eine deutsch klingende Blaskapelle mit Lederhosen gestoßen. Was genau ist es, was du auf diesen Reisen suchst?
Auf meinen Reisen suche ich immer deutsche und jüdische Geschichte in erster Linie. Deswegen suche ich immer Orte aus, wo ich weiß, dass es entweder deutsche oder jüdische oder beide Geschichten gibt. Und ich suche immer diese Geschichten. Ich spreche dann mit Zeitzeugen, ich besuche Museen und am allerliebsten gehe ich auf alte Friedhöfe.
Von denen hat sie auch ganz viele Fotos gemacht auf ihrem Instagram-Profil. Und dass so viele deutschsprachige Menschen in der Ukraine lebten, liegt an Katharina der Großen. Sie hat die Menschen aus den deutschsprachigen Gebieten im 18. Jahrhundert eingeladen, hat ihnen sogenannte Kolonistenprivilege versprochen, also eine politische, wirtschaftliche und kulturelle Sonderstellung. Sie durften ihre Religion frei ausüben, so die Versprechung, und bekamen Felder. Und so war das auch bei ihres Vorfahren, nur dass sie ein bisschen später gekommen sind.
Meine Vorfahren, die kamen erst um 1860 rum. Die hat niemand mehr gerufen, die kamen von alleine. Und die kamen überwiegend aus Ostpreußen, soweit ich das nachvollziehen kann. Dann haben sie eine Zeit lang in Gebieten gelebt, die heute zu Polen gehören. Und schließlich sind sie dann so Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts nach Wolinien gekommen. Und das ist ein Gebiet ganz im Westen der Ukraine.
Ihres Eltern haben lange in Wolinien gelebt. Das ist ihnen zur Heimat geworden, diese Region. Aber eine Heimat, die ihres Großeltern verlassen mussten und nie mehr wiedersehen durften.
Damals, 1936, war der Grenzverlauf zwischen das, was wir heute als Polen sehen und das, was wir heute als Ukraine sehen, ein anderer, der war weiter im Osten. Das heißt, meine Familie hat ganz nah an der Westgrenze der Sowjetunion gelebt. Und weil 1936 Stalin schon so etwas wie einen Krieg mit Hitler sich gedacht hat, hat er die Ausländer, die in dieser Region gelebt haben, und es waren überwiegend Deutsche, so wie meine Familie, und ganz viele polnische Familien auch, die hat er deportieren lassen nach Nordkasachstan. Also 36 sind viele, viele Familien aus diesem Siedlungsstreifen ganz im Westen der Sowjetunion deportiert worden.
Umsiedlungen waren ein gängiges politisches Mittel zur Zeit von Stalin, hat mir ein Wissenschaftler erzählt, der sich mit der Geschichte der Russlanddeutschen befasst. Hans-Christian Petersen heißt er, hat eine Gastprofessur an der Uni Osnabrück für Migration und Integration der Russlanddeutschen.
Die zwangsweise Umsiedlung von Menschen durch den Staat war ein grundlegendes Mittel des Stalinismus. Da wurden Millionen von Menschen zwangsweise umgesiedelt. Das betrifft nicht nur die deutschsprachigen oder die Russlanddeutschen, sondern ganz verschiedene Gruppen. Richtet sich, würde ich sagen, bis Anfang der 30er nicht primär gegen ethnische Gruppen, sondern gegen bestimmte soziale Kategorien, sogenannte Kulaken, also Großbauern in Anführungsstrichen, die gewaltsam verfolgt werden und enteignet. Und spätestens ab 1934, würde ich sagen, richtet sich das dann auch gegen bestimmte nationale oder ethnische Minderheiten, die als potenzielle Feinde im Inneren betrachtet werden. Das gilt vor allem für die Gruppen, aber nicht nur in den westlichen Grenzgebieten der Sowjetunion, also für Polen, Finnen, Esten, Letten und eben auch Deutsche. Aber das finden wir auch in den asiatischen Gebieten. Also es gibt auch Koreaner, die zu Tausenden zwangsumgesiedelt werden, aus Fernost dann nach, sozusagen nach Westen, nach Sibirien und Kasachstan. Und das unabhängig vom individuellen Verhalten der Menschen, sondern das passiert eben kollektiv.
Zur Zeit des Zweiten Weltkriegs wurden sie, weil sie Deutsch sprachen und so als Deutsche gesehen wurden und weil Deutschland da gerade erst in die Sowjetunion eingefallen ist, dann als Feinde erklärt, als Kollaborateure und deswegen umgesiedelt. Und da ist ein Datum ganz präsent, der 28. August 1941. An dem Tag veröffentlichte der oberste Sowjet einen Erlass zur zwangsweisen Umsiedlung der Russlanddeutschen. 900.000 Menschen wurden demfolgend dann umgesiedelt und das lief in kürzester Zeit ab.
In den jeweiligen Dörfern, zunächst an der Wolga und dann eben noch in anderen Gebieten, mit Gewalt die Menschen aufgefordert werden, innerhalb weniger Stunden nur das zusammenzupacken, was sie mitnehmen können. Also Kleidung, Sachen zum Schlafen und zum Essen. Alles andere, was sie besitzen, Ackerland, Ländereien oder Geschäfte, Häuser, verlieren sie. Und dann werden sie unter Waffengewalt gezwungen, in Züge zu steigen. Und mit dem, was sie tragen können, beginnen dann mehrtägige Fahrten nach Sibirien oder nach Kasachstan, die sehr hart sind, wo die Menschen nichts zu essen haben oder nur sehr wenig, was sie eben mitnehmen konnten. Viele überleben schon die Zugfahrt nicht und kommen dann an Orten an, an denen sie eben in diese Zwangsarbeitslager kommen und viele von ihnen dann Zwangsarbeit verrichten müssen.
Was weißt du denn über diese Umsiedlung deiner Großeltern?
Meine Großeltern habe ich leider nicht mehr so bewusst kennengelernt. Die letzte Großmutter, die ich hatte, ist gestorben, da war ich 8. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mir irgendwas erzählt hätte. Mhm. Also in der Sowjetunion oder auch dann in der zerfallenen Sowjetunion, an die ich dann bewusst Erinnerungen habe, da hat man nicht so viel darüber gesprochen, wie man überhaupt nach Kasachstan gekommen ist als Deutscher. Aber ich weiß vieles, weil meine Eltern mir dann vor allem jetzt im Erwachsenenalter ganz viel erzählt haben. Und ich habe auch eine Schwester von meiner Großmutter interviewt vor einigen Jahren, die hat die Deportation im Alter von 10 Jahren erlebt. Das heißt, sie hatte noch ganz, ganz viele Eindrücke und konnte mir das sehr detailliert beschreiben. Und es war bei uns so, dass die Wolinien-Deutschen eine Woche Zeit hatten. Also es hieß dann so, ihr kommt dann weg nach Kasachstan und packt ein, was geht. Und sie hatten die Möglichkeit, sogar Kühe und Pferde mitzunehmen. Also sie hatten wirklich Glück im Vergleich zu den Menschen, die dann 1941 deportiert worden sind. Und ich weiß, sie haben ganz viel eingekocht, sie haben ganz viel Essen mitgenommen, sie haben noch einen Teil der Ernte einfahren können, weil es war Spätsommer. Und sie haben sogar Möbelstücke mitgebracht. Also meine Eltern erinnern sich an Möbel in den Häusern ihrer Eltern, die noch aus der Ukraine stammten, und auch Musikinstrumente. Also sie haben wirklich sehr vieles mitnehmen können und sind dann mit dem Zug nach Nordkasachstan gekommen. Und es hat mehrere Wochen gedauert. Und meine Tante meinte auch, der Zug ist mehr gestanden, als dass er gefahren ist. Aber sie meinte, sie kann sich nicht daran erinnern, dass irgendjemand bei ihnen im Zug oder auf dieser Reise gestorben ist, weil sie wirklich gut ausgestattet waren mit Nahrungsmitteln, mit Bettzeug und so weiter. Also das war alles noch verhältnismäßig menschlich im Vergleich zu der Deportation seit Beginn dann des großen Vaterländischen Krieges 1941. Aber als sie dann ankamen in Kasachstan, dann begann das große Sterben, weil die Menschen aus der Ukraine dieses Klima gar nicht gewohnt waren. Mhm. In Kasachstan hast du meist einen Winter, der 9 Monate lang geht und mit Temperaturen bis zu minus 50 Grad. Und das haben die Menschen nicht gekannt. Und das waren ganz miserable Bedingungen, in die sie da reingeraten sind. Es gab keine vernünftigen Häuser. Man hat die Menschen in ganz kleine Baracken zusammengepfercht. Und da kannst du dir auch vorstellen, dass ganz viele Krankheiten natürlich leichtes Spiel hatten. Also eine Typhusepidemie hat zum Beispiel einige meiner Familienangehörigen getötet und so weiter.
Im ersten Moment hat sich das, als Ira das erzählt hat, für mich so angehört nach, ach, alles halb so schlimm bei uns. Aber was sie da über die Ankunft und die Bedingungen vor Ort erzählt hat, deutet darauf hin, wie fürchterlich es gewesen sein muss. Und das liegt auch daran, dass ihre Großeltern Zwangsarbeit errichten mussten und festgehalten wurden.
Kasachstan war im Grunde ein Gefängnis für meine Großeltern. Die sind 1936 deportiert worden und standen dann 20 Jahre lang unter Kommandaturaufsicht. Mhm. Das bedeutet, sie mussten so eine Art Zwangsarbeit leisten. Und als der große Vaterländische Krieg, so wird der Zweite Weltkrieg aus Sicht der Sowjetunion genannt, losging, da wurden die Deutschen, aber auch andere Menschen zur Truttarmee eingezogen und mussten dann Zwangsarbeit im Dienste des Krieges verrichten. Und da sind auch ganz viele Menschen gestorben. Und Kommandantur bedeutete für meine Großeltern auch, dass sie zum Beispiel ihr Dorf, in das sie hineingesiedelt worden sind, auch nicht einfach so verlassen konnten. Also wenn du mal in die Stadt fahren wolltest beispielsweise, dann hast du so eine schriftliche Einverständniserklärung des Kommandanten gebraucht, der eben so quasi der Chef des Dorfes war. Und du konntest auch natürlich nicht zurück in deine Heimat. Ja, im Grunde war es, musst du dir echt vorstellen, wie so ein großes Gefängnis, wo du dich zwar innerhalb des Gefängnisses, innerhalb des Dorfes frei bewegen kannst, aber alles andere ist vorgegeben.
Und dann war eben diese Erinnerung an das alte Dorf, das war die Heimat. Da hat man darüber auch nicht gesprochen.
Ich weiß, dass für meine Großeltern Heimat immer Wolinien war, also immer diese Region in der Westukraine. Und das weiß ich von nicht nur aus meiner Familie, sondern auch aus den Erzählungen anderer Familien, die eben aus demselben Dorf kommen wie ich in Kasachstan. Und man hat mir ganz oft erzählt, dass sich die alten Menschen, also die direkt deportiert worden sind aus der Westukraine, dann heimlich oft versammelt haben oder generell sich abends versammelt haben, zu einem Tee zusammengekommen sind, wie auch immer. Und dann auch immer diese deutschen Lieder über Wolinien gesungen haben. Und meine Eltern sagen mir, wenn ein Onkel, eine Tante vorbeikam zu ihren Eltern, also zu meinen Großeltern, Wolinien war immer das Thema Nummer eins. Und dann hat man immer erzählt, ach, weißt du noch damals und das und jenes. Und es war auch immer das Wolinchen, also ganz liebevoll. Und es war immer so ein Sehnsuchtsort und sie durften einfach nicht wieder hin. Und ich war dann tatsächlich nach über 80 Jahren die Erste, die dahin gefahren ist aus meiner Familie.
Da habe ich auch so einen Reiseandruck von dir gesehen auf Instagram, wo du eben auf dem Weg zu diesem ehemaligen Haus deiner Großeltern warst und dich da durch gefragt hast und dann ganz poetisch so ein Stück Erde mitgenommen hast, so eine Handvoll Erde. Kannst du dich für mich in diesen Augenblick nochmal reinversetzen?
Ja, also ich habe an zwei Orten Erde mitgenommen. Also zum einen war ich 2018 das erste Mal in der Ukraine und da war ich in den beiden Dörfern, aus denen meine Familie, also ein Teil meiner Familie stammt. Und ja, das war vielleicht sogar weniger emotional als dieses Mal, weil jetzt war ich kürzlich wieder in Wolinien und zum ersten Mal an dem Ort, wo mein Großvater herkommt. Und dieses Dorf, man hatte mir erzählt, also mein Vater war der festen Überzeugung, dass es dieses Dorf, das heißt Torvin, nicht mehr gibt, dass nichts mehr übrig ist. Und ich bin da mit der Erfahrung hingefahren, dass ich dann vor einem Feld stehe und mir einfach vorstellen muss, hier haben meine Großeltern gelebt. Aber als ich dort war und mit den Menschen in einem Nachbardorf gesprochen habe, meinten die, ah, Torvin, das ist da und da. Ah, du bist eine Peter. Ah, Peterlöwe. Ah ja, die haben da und da gelebt. Die kannten meine Familie und das war so bewegend für mich. Und dann bin ich zu diesem Dorf hingefahren. Es ist jemand aus dem Dorf mit uns mitgefahren, eine ganz nette Frau, die uns gezeigt hat, wo, ja, wo Menschen gelebt haben, die meine Eltern kennen, aus Erzählungen zumindest, und wo in der Nähe auch das Haus meines Großvaters stand. Es stand zwar nicht mehr, aber es standen viele andere Häuser dort. Das heißt, das Dorf ist zum Teil noch belebt. Es gibt immer noch alte Häuser, die aus der Kolonistenzeit stammen, also Häuser, die meine Großeltern gesehen haben. Und dieser Ort war so vollkommen. Der hatte so eine Wirkung auf mich, hatte das Gefühl, dass ich dort schon mal war, dass ich mich da ganz geborgen fühle. Und dann diese Erde mitzunehmen, war sehr emotional. Also ich habe sie für meinen Vater mitgenommen und ihm dann auch geschenkt.
Man merkt, dass es dich auch weiterhin noch bewegt. Es muss einfach ein unglaublicher Moment sein, wenn man an so einen Ort zurückkommt, an den sich die Großeltern zurückgesehnt haben. Und dann bist du die Erste aus der Familie, die es dahin schafft. Und dieser Ort, von dem man sagt, dass er nicht existiert mehr, dass er dann doch noch da ist, ne?
Ja, das ist sehr bewegend. Und ich habe vor allem auch ganz viele Videoeindrücke gesammelt für meinen Vater und für seine Geschwister und das Ganze dann zu einem kurzen Video montiert. Und ja, die waren alle sehr bewegt und haben sich gefreut. Also, weil mein Vater überlegt, sich jetzt tatsächlich hinzufahren mit mir zusammen und mit meiner Mama, und ich würde mich sehr freuen, wenn es klappt. Aber für viele wird dieser Traum nicht wahr. Für viele ist das so etwas ganz Unerreichbares, weil sie sich das auch so schwierig vorstellen, in die Ukraine zu reisen. Dabei ist das einfach.
Ja, aber wenn es so lange nicht möglich war, vielleicht ist das nochmal, schwingt da nochmal eine andere Botschaft mit. Du bist aber in Kasachstan geboren und aufgewachsen. Kannst du mir sagen, hast du dich dort wohlgefühlt?
Ich wurde in Kasachstan geboren und als ich 9 war, sind wir nach Deutschland umgezogen. Und ich meine, ich habe ja nichts anderes gekannt. Das war das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, war in der Steppe Nordkasachstans. Das heißt, ich bin in der Natur aufgewachsen und es war, als wir Kinder waren, haben unsere Eltern uns einfach spielen lassen. Also gehst du morgens aus dem Haus, kommst du abends wieder und gut ist, da hat sich niemand um dich gekümmert. Das ist heute in Deutschland ja alles ein bisschen anders. Wir hatten einen Bauernhof, wir hatten Tiere, Katze, Hund, Schweine, Kühe, alles. Kein fließendes Wasser, kein Telefon. Also ich bin aufgewachsen wie jemand, wenn man das in Deutschland erzählt, vielleicht dessen Großeltern sind vielleicht so aufgewachsen, aber auf gar keinen Fall meine Generation. Es war aber dann, also ich erinnere mich, da muss ich irgendwie, weiß ich nicht, in der ersten, zweiten Klasse gewesen sein, dass die Familien in meinem Dorf, also mein Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, in Kasachstan, ist überwiegend von den Nachkommen der deutschen Deportierten bewohnt gewesen. Und nach sind die dann alle nach Deutschland ausgereist, also ab Ende der 80er Jahre.
Noch ein kurzer Stopp. Das war ja bei vielen Russlanddeutschen, aber auch Aussiedlern, zum Beispiel aus Polen so, dass sie nach Deutschland einreisen durften. Aus Russland kamen insgesamt 2,5 Millionen Menschen. Und es gibt dafür eine rechtliche Grundlage, die mir Hans-Christian Petersen so erklärt hat.
Die gesamte rechtliche Grundlage der Aussiedleraufnahme ist die Annahme nach Artikel 116 des Grundgesetzes über die Frage, wer ist Deutscher? Deutscher bin ich entweder, indem ich die deutsche Staatsangehörigkeit habe oder indem ich mein individuelles Bekenntnis zum deutschen Volkstum nachweise. So die Begrifflichkeit in dem Bundesvertriebenengesetz, das sind nicht meine Worte. Das individuelle Bekenntnis zum deutschen Volkstum, was beinhaltet, ich muss nachweisen, in der Regel vor allem Sprachtests, aber nicht nur, aber Sprache spielt eine wichtige Rolle. Und dem liegt eben die Annahme zugrunde, dass es sozusagen auch noch Deutsche gibt, jenseits der deutschen staatlichen Grenzen, die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht deutsche Staatsangehörige Angehörige sind und die eben im Falle der Russlanddeutschen unter einem Kriegsfolgenschicksal zu leiden haben. Das ist der zentrale Begriff für die Aussiedler. Die Annahme, dass sie infolge der Ereignisse des Zweiten Weltkrieges nach 1945 in den realsozialistischen Staaten als Deutsche unter den Folgen des Zweiten Weltkriegs zu leiden haben und dass sie deswegen von der Bundesrepublik Deutschland, wenn sie diese Nachweise erbringen können, aufgenommen werden.
Ich wusste dann, dass wir auch einen Ausreiseantrag gestellt haben und ich habe dann jeden Abend zu Gott gebetet. Und dann habe ich jeden Abend da in meinem Bett gesessen und sagte, lieber Gott, mach, dass unser Ausreiseantrag, dass unser Visa bald bearbeitet wird, dass wir schnell nach Deutschland können. Das war so mein Traum, weil alle sind nach Deutschland und es war für mich so ein Disneyland. Ich wollte da auch hin.
Was hast du dir von Deutschland vorgestellt, wenn du gesagt hast, ein Disneyland?
Von Deutschland hatte ich so vage Vorstellungen, dass es dort auf jeden Fall ganz viele tolle Süßigkeiten gibt, weil das wusste ich schon. Denn wir haben ab und an so Pakete aus Deutschland bekommen von Verwandten, die dort bereits gelebt hatten oder von Freunden, die irgendwie uns was geschickt hatten. Und das war immer das Highlight, weil die Süßigkeiten aus Deutschland haben natürlich viel, viel besser geschmeckt als die aus der Sowjetunion. Und es gab da tolles Spielzeug und irgendwie war alles besser und bunter. Aber so ganz konkrete Vorstellungen hatte ich als Kind nicht.
Und direkt an deiner Ankunft in den ersten paar Wochen ist dieses Bild von Deutschland aufgegangen? Also hast du ganz viel Gutes, Süßes gegessen und schöne neue Spielzeuge bekommen?
Ja, dieses Bild ist auf jeden Fall aufgegangen, als wir nach Deutschland gekommen sind. Wir waren erst 2 Wochen in Friedland. Das war so ein Lager für Menschen,
die... So ein Übergangslager, ne?
Genau, das war ein Übergangslager für Menschen, die überwiegend aus der Sowjetunion dann gekommen sind. Und da gab es auf jeden Fall Süßigkeiten satt und Spielzeug satt. Also so viel auch nicht, aber wir haben dann natürlich Besuch direkt von unseren Verwandten bekommen, die bereits in Deutschland gelebt haben und die haben uns Sachen geschenkt und das war auf jeden Fall toll. Und ich weiß noch, in Friedland sind wir dann auch immer so spazieren gegangen. Es ist ein ganz kleiner Ort in der Nähe von Göttingen. Und ich weiß, wir sind durch diesen Ort spazieren gegangen und haben uns diese Häuser da angeguckt, wie die Deutschen leben. Und es war so, wow, was für schicke Häuser und was für tolle Straßen. Also das war für uns alles unglaublich anders und alles so sauber und so gut gemacht. Also es war eine andere Welt.
Dann mache ich einen Sprung. Und zwar hat deine Auseinandersetzung mit der Geschichte und der Identität der Russlanddeutschen und damit eben auch mit dem Steppenkinder-Podcast, den du hostest, erst vor kurzem dann tatsächlich so öffentlich angefangen. Aus einem besonderen Grund habe ich mal dich erzählen hören. Kannst du uns den nochmal erzählen?
Für die Geschichte meiner Familie habe ich mich schon sehr lange interessiert, weil ich unbedingt wissen wollte, woher meine Familie kommt. Also das war mir so ein Rätsel, wie wir in Kasachstan gelandet sind und so weiter. Aber öffentlich gesprochen habe ich darüber nie. Das fing tatsächlich erst an vor genau 4 Jahren, als es um die Bundestagswahl 2017 ging. Und im Vorfeld war die Berichterstattung im Zusammenhang mit den Russlanddeutschen sehr, sehr negativ. Also wir wurden gezeichnet als eine Gruppe, die sehr politisch gesehen rechtsgerichtete Ansichten hat, die sehr Putin-hörig sei und so weiter. Und ich war sehr überrascht, weil... Also in meinem Umfeld kannte ich niemanden, der diesem Bild entsprach. Und zum anderen habe ich mich auch so geärgert, weil ich dachte, wow, jetzt hat man irgendwie jahrzehntelang nichts in Deutschland über Russlanddeutsche berichtet, nichts gehört. Und auf einmal sind wir dieser Mob, der auf die Straße geht und sich für rechte Ideen oder für nationalistische Ideen irgendwie ausspricht, wie auch immer. Das hat mich geärgert. Und da fing ich an, darüber zu schreiben. Und das ist immer größer und größer geworden. Und mittlerweile... ist es irgendwie auch ein Teil meiner Arbeit. Also durch den Steppenkinder-Podcast und auch der Aufenthalt hier als Stadtschreiberin hat ganz viel mit russlanddeutscher Geschichte und Kultur auch zu tun.
Was muss sich denn ändern, deiner Meinung nach, um so ein vielschichtigeres Bild von Russlanddeutschen zu bekommen?
Ja, ich würde mich freuen, wenn sich Medien auch so für diese Zwischenthemen interessieren. Also nicht nur für Schwarz und Weiß, sondern auch für die Grautöne in der Geschichte. Und ich würde mir wünschen, dass sich Medienmacherinnen dafür Zeit nehmen, aber ich verstehe auch deren Herausforderung.
Der Geschichtswissenschaftler Petersen hat mir erzählt, dass es wichtig ist, dass sich auch die Russlanddeutschen öffnen, dass sich da auch die Gruppen bereit sind, miteinander darüber auszutauschen.
Und es liegt aber auch an denjenigen, die das russlanddeutsche Narrativ prägen, dass sie sich öffnen müssen, also Stichwort Migration. Das ist eine Migrationsgeschichte, über die wir hier reden, um Anknüpfungspunkte zu bieten. Also wenn ich sozusagen zu eng immer nur über meine eigene Gruppe, für meine eigene Gruppe spreche, dann bietet das wenig Anknüpfungspunkte für Menschen, die damit nichts zu tun haben. Und dann bleibe ich, also dann wird das nicht sichtbar.
Wie siehst du das?
Ich glaube, dass Hans-Christian Petersen auf jeden Fall recht hat in Bezug auf manche Gruppen innerhalb der russlanddeutschen Community. Also es gibt, aber wir Menschen sind ja alle unterschiedlich. Das hat dann auch gar nichts mit der Herkunft zu tun, sondern es gibt Menschen, die sind eher konservativer und verschlossener, die glauben an bestimmte Geschichtsschreibungen, an bestimmte Werte, Vorstellungen. Und innerhalb der russlanddeutschen Gruppe gibt es eben auch Menschen, die eher verschlossen sind und konservativ. Also es gibt aber auch eine jüngere Generation, die ich jetzt sehr wahrnehme. Also das sind Menschen, die zur mitgebrachten Generation zählen, wie Edwin Wagentin, mein Podcastpartner und ich, die im Kindes- oder Jugendalter nach Deutschland gekommen sind und die ja, aus meiner Sicht sehr offen sind für einen Dialog in Deutschland, also zwischen einzelnen Gruppen, und dass wir auch bereit sind, unsere Geschichte zu erzählen. Ich habe oftmals den Eindruck, gerade ältere Russlanddeutsche vielleicht, oder es müssen nicht immer ältere sein, es gibt auch jüngere konservative Russlanddeutsche, sie erwarten, dass man ihre Geschichte in Deutschland kennt, dass man auf sie zugeht. Und dann denke ich immer, ja, aber ihr müsst auch etwas dafür tun, ihr müsst eure Geschichte vielleicht auch aktiver erzählen. Und das bedeutet nicht, dass jeder wie ich sich irgendwie für eine Radiosendung zur Verfügung stellt oder darüber schreibt, aber diese Geschichten kann man ja auch in Dialogen erzählen, dass du deinem Nachbar vielleicht das nächste Mal, wenn er dich fragt, woher du eigentlich kommst, dass du dann nicht sagst, oh, jetzt wohne ich schon seit 30 Jahren hier, warum hat er immer noch nicht gerafft, dass ich Deutscher bin aus der Sowjetunion, sondern dass du dir die Zeit und die Mühe gibst und dem Nachbar dann vielleicht erklärst, warum du hier bist. Darum geht es mir. Ich glaube, jeder kann etwas dazu beitragen, dass wir ohne Vorurteile und friedlich miteinander leben.
Okay, das ist eine sehr kontroverse Meinung unter Menschen mit Migrationsbiografie. Da werden dir sicher viele widersprechen, weil sie sagen, ich bin nicht in der Pflicht, mich die ganze Zeit als jemand zu outen und Aufklärungsarbeit zu machen und überhaupt die ganze Zeit nicht als dazugehöriger Teil dieser Gesellschaft gesehen werden, weil wir fragen unseren Nachbarn auch nicht, wo seine Geschichte, wo seine Großeltern herkommen.
Ja. Ich glaube, dass das immer nur in beide Richtungen funktioniert. Wenn du erwartest, dass andere dich akzeptieren und deine Geschichte verstehen, dann musst du dich auch fragen, was kann ich persönlich dafür tun? Du kannst ja diese Pflicht nicht einfach nur abschieben auf die Bundesregierung und dann auf die Bundesregierung schimpfen und sagen, ja, aber in den Geschichtsbüchern steht nichts über uns Russlanddeutsche drin. Ja, das ist ein berechtigter Vorwurf, den teile ich auch. Aber trotzdem können wir doch alle was dazu beitragen. Und wenn wir dann einfach nur bockig sind und unsere Arme verschließen und nicht bereit sind, auf die anderen zuzugehen, dann wird das nichts. Also dann passiert genau das, was dann rechtsgerichtete Parteien für sich nutzen. Und zwar, dass Gruppen sich abgespaltet fühlen, nicht verstanden fühlen von der Öffentlichkeit oder von der Bundesregierung und dann sich zurückziehen und sich eben Ideen zuwenden, die die Demokratie leider zerstören.
Dir war es ja immer sehr wichtig, über die Geschichte und die Identität deiner Familie zu erfahren, ist ja auch eine total bewegte Geschichte. Wieso ist dir das so ein Verlangen, dich zu erinnern und so auf Geschichtssuche zu gehen?
Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Also ursprünglich mit der Geschichtsforschung und Familienforschung in meinem Fall hatte ich begonnen, weil ich so einen Rechtfertigungsdruck verspürt hatte. Ich hatte das Gefühl, in Deutschland muss ich mich als Russlanddeutsche rechtfertigen, warum ich überhaupt einen deutschen Pass habe, warum ich die Berechtigung habe, in diesem Land zu leben. Und deswegen habe ich angefangen zu forschen und konnte dann irgendwann mal, nachdem ich in Archiven war und so weiter, nachweisen oder zumindest sagen, meine Vorfahren sind aus Ostpreußen ausgewandert und so weiter und so fort. Ich habe deutsche Wurzeln, das war mir einst wichtig. Aber je länger ich mich mit diesen Themen beschäftigt habe, desto mehr habe ich verstanden, dass es nicht um Herkunft geht und dass es nicht darum geht, dass ich jetzt Deutsche bin. Ich hätte genauso gut Russin, Ukrainerin, sonst wer sein können. Das ist vollkommener Zufall, wer ich bin. Sondern es ging mir dann vielmehr um diese Wanderbewegung. Also was sind Menschen bereit, auf sich zu nehmen, um für sich und die Kinder ein besseres Leben zu bekommen? Und jeder, der sein Heimatland verlässt, der macht das unter einem bestimmten Druck, der macht es nicht aus Spaß. Meine Familie ist damals aus Ostpreußen ausgewandert, weil sie vermutlich arm waren, weil sie keine Fläche hatten, um Landwirtschaft zu betreiben. Es war ein großer Druck da und es ist unter großen Mühen passiert. Viele sind ja in diesen ersten Jahren der Auswanderung auch gestorben, weil du kommst ja irgendwo an, wo nichts ist. Du musst dir erstmal alles aufbauen. Das ist nicht so wie heute. Und diese Geschichte, diese Geschichten zu verstehen, warum verlassen Menschen ihre Heimatgebiete? Welche Herausforderungen haben sie? Was erleben sie? Wie verändert sich ihre Kultur, wenn sie mit anderen Kulturen zusammenleben? Ich finde, das sind so interessante Prozesse, die ja immer noch andauern. Also es gibt ja hier in der Ukraine immer noch Menschen, die Deutsch sprechen beispielsweise. Und es gibt ja so ein kulturelles Erbe ist ja immer noch sichtbar. Und all das finde ich irgendwie faszinierend. Und in meiner Familie ist es dann nochmal dieses besondere Deportationsschicksal unter Stalin und auch all die Zeit in der Sowjetunion, die sehr, sehr schwierig war für meine Familie. Ich möchte auch darüber sprechen, um Menschen in Deutschland darauf aufmerksam zu machen, wie Diktaturen entstehen können und ja, dass wir vielleicht künftig ein bisschen wacher sind und besser aufpassen, dass nicht Menschen an die Macht kommen, die unserem Land schaden wollen, die uns persönlich oder bestimmten Minderheiten schaden möchten, weil das ja einfach unglaublich furchtbar ist für so viele Menschen, am Ende für alle.
Und diese Spuren der Geschichte und diese Spuren der Menschen, die von einem Ort zum nächsten ziehen, vielleicht noch da sind oder auch nicht, die suchst du ja jetzt auch in Odessa. Damit beschäftigst du dich die 5 Monate lang. Und meine Frage wäre, kannst du uns noch mal dorthin mitnehmen? Du hast uns noch eine Aufnahme geschickt.
Ja, man hört das Schwarze Meer. Und auch das hat was mit deutscher Geschichte hier in der Region zu tun. Und zwar sind die Siedlerinnen vor rund 200 Jahren per Schiff gekommen. Die kamen überwiegend aus Süddeutschland und kamen dann über die Donau und dann eben nach Odessa in den Hafen. Aber diese Aufnahme habe ich außerhalb gemacht, in Kurortne. Und das war, soweit ich weiß, auch mal eine deutsche Kolonie, also eine bessarabiendeutsche Kolonie direkt am Schwarzen Meer. Und heute ist es ja so ein kleines Dorf mit ein paar Hotels, da ist nicht viel los. Aber die Natur ist da sehr schön, weil da so eine Landzunge beginnt, die über 10 Kilometer lang ist. Und da kannst du auch wunderbar Wasservögel beobachten und da ist wirklich nur Natur.
Das klingt ganz toll. Vielen Dank schön. Dir.
Oh, danke dir. Das war sehr, sehr angenehm.
Oh, danke. Das war SWR Aktuell Mondial mit Sophie Rebmann. Tschüss.